Hallihallo, liebe Freunde von Casual Racer. Wir sind in Folge 7. Es ist mal wieder Montag. Ich bin Tom und es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Ich habe ja in diversen Folgen schon mal darum gebeten, dass ihr gerne ein paar Pull-Requests schicken könnt. Und das haben ein paar Leute genutzt. Ich habe hier eine kleine Aufzeichnung darüber, was denn in der Zwischenzeit alles passiert ist. Ich würde euch jetzt in den ersten Minuten einfach mal zeigen, was da an Veränderungen zwischendrin, also zwischen den Folgen passiert ist. Und dann kümmern wir uns heute mal ein bisschen um die grafische Wiedergabe. Das heißt mit Bildern, mit Texturen und damit das alles dann nachher auch ein bisschen realistischer, na wohl realistisch, ein bisschen bunter, sagen wir mal bunter ausschaut, als das bisher der Fall ist. Also fangen wir an mit ein paar Veränderungen. Wahrscheinlich die wichtigste Veränderung überhaupt, das war der Markus, der das schon vor der fünften Folge eigentlich gemacht hat. Zumindest hat er da einen Pull-Request gestellt. Der hat nämlich Folgendes gemacht. Wir haben ja in dem Game Control, haben wir ja bisher, das fehlt jetzt leider schon, den Dispatcher-Timer genutzt, um die Update-Methode anzutriggern. Und zwar haben wir den ja so eingestellt, dass wir die 60 Frames pro Sekunde haben. Und der Markus hat jetzt Folgendes gemacht. Der hat das jetzt einfach synchronisiert mit dem Render-Rhythmus des Formulars. Und das ist eigentlich was, was wir relativ gut machen können. Weiterhin wird OnRender verwendet, aber er hat über das Composition Target jetzt das Rendering-Event abgegriffen, um in On-Rendering im Prinzip unsere ganzen Update-Mechanismen zu starten. Das ist das, was wir bisher über den Dispatcher-Timer gemacht haben. Jetzt ist es direkt gebunden an den Render-Mechanismus oder den Render-Rhythmus von unserem Formular. Und das ist eigentlich eine gute Sache, weil jetzt haben wir das synchronisiert mit dem Render-Mechanismus. Das ist im Moment ganz okay. Später werden wir damit sehr wahrscheinlich wieder Probleme kriegen, wenn wir in den Multiplayer-Modus oder ähnliches wechseln. Aber für den Moment ist es okay, dass wir das mit dem UI-Thread synchronisieren. Das ist eine der wichtigsten Veränderungen, würde ich sagen. Aber ansonsten hat er noch eine Kleinigkeit gemacht hier unten. Ihr erinnert euch, ich habe diese ganzen Key-Down, Key-Up-Events direkt an das Main-Window gebunden, direkt aus unserem Game-Control raus. Ich habe das immer nur gebunden, aber niemals entbunden. Kurzer Blick da drauf. Das, was ich hier gemacht habe, plus gleich, hängt ja immer ein Event-Handler mit in das Event mit rein. Das ist ja der Mechanismus, wie man sich an das Event ranhängt. Allerdings habe ich das niemals wieder rückgängig gemacht. Das ist das, was Markus jetzt eingefügt hat, nämlich dieses User Control Unloaded. Das bedeutet, das UI-Framework entlädt unser Game Control. Das passiert ja dann auch immer, wenn wir den Screen immer wieder wechseln. Dann ja, wird dieses Event wieder ausgehängt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, gerade dann, wenn man oft zwischen dem Game Screen und dem Hauptmenü hin und her wechselt. Weil ansonsten haben wir das Problem, dass wir uns mehrmals auf dasselbe Event aufhängen. Das ist jetzt mit unserem Mechanismus nicht wirklich schlimm, darum haben wir es auch nicht gleich gemerkt. Aber Best Practice ist natürlich, das ordentlich zu machen, nämlich so, dass man, wenn man das nicht mehr braucht, auch das entsprechende Event wieder aushängt. So, gut, was ist noch passiert? Der Sebi hat uns eine Veränderung gemacht in unserer Game-Klasse. Das ist hier drin. Und zwar hatten wir ja hier in der Update-Methode zentralisiert den ganzen Mechanismus, den wir für unseren Player gebraucht haben. Und wir hatten ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass wir vielleicht einen Multiplayer-Modus, das heißt vielleicht, wir werden früher oder später einen Multiplayer-Modus haben, weshalb wir natürlich diesen ganzen Mechanismus hier mit dem Bewegen und die Target-Speed und dem ganzen Kram, das brauchen wir dann nachher für jeden einzelnen Player. Das Player-Property ist ja schon vom Typ Player, das heißt, die Generalisierung haben wir schon gemacht. Nur hatten wir ja noch alles in der Update-Methode. Der Sebi hat das jetzt so umformuliert, dass wir eine Update-Player-Methode haben, die im Prinzip den Player entgegennimmt. Und später, wenn wir dann irgendwann mal einen zweiten Player haben, brauchen wir eigentlich nur noch das hier tun und kriegen dann dieselben Berechnungen halt auch für den zweiten Player hin. Also, es ist schon mal so eine Optimierung in Voraussicht, dass wir nachher zusätzliche Player bekriegen. So, was er außerdem gemacht hat, hier ein paar kleine Veränderungen bei der Steuerung der Target Speed. Ich hatte damit plus gleich gearbeitet und minus gleich. Er hat das ein bisschen korrigiert in die Richtung, dass wir das direkt setzen, sodass wir dann keine Sachen überlagern können. So wie es jetzt hier steht, hat die Bremse immer Vorrang. Also wenn ich Gas und Bremse gleichzeitig drücke, wird einfach nur der Wert von der Bremse genommen. Vorher hatte ich die Sachen aufaddiert. Das würde bedeuten, jemand tritt Gas und Bremse gleichzeitig. Was realistischer ist oder näher an der Realität, aber das hier ist ein bisschen einfacher dann nachher zu beobachten. Geschmackssache am Ende des Tages, aber ich habe es jetzt mal übernommen, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Gut, dann der Markus wieder. Der Markus hat uns Folgendes verändert. Der hat uns nämlich die Load-Methode ein bisschen aufgebohrt. Hier sind ein paar andere Sachen passiert, kommen wir gleich drauf zurück. Wir hatten die Load-Methode, um unsere Textfile, also unseren Track, den wir ja mit Notepad oder beziehungsweise mit dem Texteditor von Visual Studio gemacht haben, reinzuladen. Sprechenderweise hat er aus Load from TXT gemacht, damit auch ganz klar ist, was wir da laden. Später kommen wir vielleicht noch mit Binary-Files dahin. Deshalb ist das ganz sinnvoll, das so zu machen. Und was er außerdem gemacht hat, hat er die Load-Methode ein bisschen ausführlicher formuliert. Wir haben jetzt jede Menge Sicherheitsprüfungen drin. Also wenn hier jemand keinen leeren Stream übergibt, einen zu kurzen Stream, wenn die Zeilen unterschiedlich lang sind. Also hier sind jede Menge Sicherheitsprüfungen drin, die sicherstellen, dass das Format des Tracks richtig ist. Also das ist jetzt bei weitem umfangreicher, als wir es vorher hatten. Vorher hatte ich halt jede mögliche Fehlerquelle ignoriert. Ja, der Markus hat das jetzt ausformuliert. So sollte das am Ende aussehen. Also, wo dann geguckt wird, ist die Line vielleicht sogar leer? Ist sie nicht lang genug? Ja, was haben wir hier? Ist da überhaupt ein Integer drin? Solche Dinge. Also, hier werden alle möglichen Sachen sicherheitsabgeprüft. Also, wenn irgendwas mit der Datei nicht richtig ist, dann bekommen wir auch gleich richtige sprechende Fehlermeldungen. Also, hier steht sogar, in welcher Line welches Zeichen falsch ist. Großartige Sache. Markus ist großartig. So, was hat er noch gemacht? Nee, Markus ist fertig jetzt. Padget hat gerade eben noch, kurz bevor ich die Aufnahme starten wollte, was eingecheckt, nämlich in Track ein bisschen was optimiert. Wir hatten ja im, wo war das denn? In der Game-Klasse, glaube ich, beziehungsweise in, genau, hier war das. Beim Update-Player hatten wir ja über den Track rausgefunden, wie schnell der Spieler in dieser entsprechenden Zelle fahren kann. Dann hatten wir diese ganze Umrechnung von wegen, wie groß ist eine Zelle, in welcher Zelle befindet sich der Player gerade, lalala, hatten wir hier in der Update-Methode drinnen. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, weil im Sinne der Sortiertheit der Daten, also in den Internas des Tracks, hat das natürlich eher die Position hier drinnen. Also hier haben wir auch die Cell Size, ist ja eine Information des Tracks. Weshalb er uns hier eine Methode eingefügt hat, die hieß eben noch anders, die habe ich jetzt ein bisschen umbenannt, aber der Mechanismus ist noch derselbe. Hier gibt es jetzt eine Methode, die mir erlaubt, auf Basis der Player-Position rauszufinden, wie schnell oder mit welchem Multiplikator auf dieser Zelle gefahren werden kann. Ich habe das Ding dann noch ein bisschen erweitert und habe noch eine zweite Methode eingeführt, die heißt getTileByPosition. Das erlaubt uns dann auf Basis der Position das entsprechende Track-Tile rauszulesen. Das werden wir vielleicht noch mal brauchen, mal schauen. Und habe das dann hier gleich verkapselt. Das heißt, getTileByPosition wird hier von getSpeedByPosition auch schon verwendet, um zu identifizieren, um welche Zelle es sich handelt, um dann rauszufinden, mit welchem Speed-Multiplikator wir hier eigentlich fahren. Ja, das sind alles in allem sehr, sehr sinnvolle Veränderungen, die an unserem Endprodukt, dem Casual Racer, so wie er im Moment ist, eigentlich nichts verändern, außer dass es im Code halt ein bisschen aufgeräumter ist. Aber ansonsten sind wir immer noch so, dass wir an Position 0,0 starten und uns hier durch die Zellen durchschlängeln müssen, um dann irgendwann mit Fullspeed auf unserem Track und unserem ja, rechteckigen roten Fahrzeug fahren zu können. Was ich in dieser Folge machen möchte, ist, das da ein bisschen schöner zu gestalten. Ich möchte Texturen einfügen und dafür sorgen, dass das halbwegs schön ausschaut. Hier eine schöne Bodentextur, eine Sandtextur, ein bisschen Grastextur. Das Auto möchte ich ersetzen und vielleicht schon diesen Track hier mit entsprechenden Tiles versehen. Was wir jetzt für das Erstellen dieser Texturen brauchen, sind natürlich Texturen. Wir haben uns ja vor ein paar Folgen schon mal damit beschäftigt, wo man denn Texturen rauskriegt, also wo man Sachen finden kann, wo man, ja, wie man die Sachen lizenztechnisch beäugt. Ja, und ja, in der Zwischenzeit ist allerdings viel passiert. Ich habe nochmal mich ein bisschen umgeschaut und habe da in meinem Lieblings-Asset-Pack, wenn ich das mal so sagen kann, ein entsprechendes Texturpaket gefunden. Lieblings-Asset-Pack deshalb, weil ich quasi alle meine Projekte mit diesem Asset-Pack füttere. Das ist der Kenny-Asset-Pack. Dort findet sich ein Bereich Racing-Pack. Also da sind alle möglichen Sachen drin. Da sind 3D-Objekte drin, Audio, ein bisschen Schriftarten und so ein Kram. Unter anderem aber auch der Ordner Art. Der ist wahrscheinlich auch der umfangreichste. Und dort drin befindet sich ein Package für Racing-Spiele. Die entsprechende Preview schaut so aus, damit man sich mal vorstellen kann, wie das dann nachher aussieht. Das ist ungefähr auch der Artstyle, den ich mir vorgestellt habe. So soll das nachher aussehen. Und die Bauteile, die sich in diesem Asset Pack befinden, schauen. Na komm. Ach, der gute Fotoviewer. Dankeschön. Die Assets sehen dann entsprechend so aus. Und da ist jetzt alles Mögliche drin. Da sind Autos drin. Hier Motorradfahrer, Besucherränge. Alles Mögliche halt. Unter anderem aber auch die Texturen für den Boden. Hier auch die entsprechenden Sachen, die wir ja auch am Start haben. Also wir haben hier mit Matsch gearbeitet. Sand haben wir. Gras. Erschreckenderweise genau das Setting. War nicht geplant, aber es funktioniert trotzdem. Und vor allem haben wir ganz, ganz viele Bauteile für das Rennstreckensystem. Nicht nur eine graue Fläche. Wo ist denn die? Hier gibt es eine einzelne graue Fläche. Sondern auch diese Kurven, diese Randbegrenzungen, solche Dinge, die halt so eine Rennstrecke ausmachen. Und die Sachen können wir dann nachher ganz gut verwenden. Wie sieht die Quelle dazu aus? Das ist am Ende Geschmackssache. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Einerseits auf solchen Sprite-Sheets, das schaut dann so aus. Dann muss man halt wissen, an welcher Stelle ist welche Textur, damit man die nachher reinpasten kann. Wir greifen aber erstmal auf die einzelnen PNGs zu. Das schaut dann so aus, dass wir hier einen Ordner für Cars, da werden wir nachher noch ein paar Autos rausklauen. Characters gibt es hier, die verwenden wir wahrscheinlich nicht. Motorcycles auch nicht. Objects, naja gut, so eine Barriere oder so. Vielleicht kommt es später noch, aber fürs Erste gibt es das erstmal nicht bei uns. Wir brauchen Tiles. Und in Tiles befinden sich jetzt diese ganzen Bauteile, die wir brauchen. Gucken wir mal so in Dirt rein. Und dann sehen wir jetzt zentral diesen vollflächigen Dirt-Fleck. Aber es gibt dann halt auch solche Randstücke. Also immer dann, wenn man einen Übergang hat zwischen Sand auf Matsch oder umgekehrt, braucht man natürlich solche Übergänge. Weil diese Kanten, die wir im Moment haben, diese Kästchen, das sieht ja irgendwie nicht so gut aus. Deshalb gibt es diese Dinger hier, also so Übergangsflächen. Dasselbe gibt es für Gras und es gibt es für Sand. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir die Übergänge genau machen. Und natürlich gibt es sie auch für Road. Road zum Beispiel hat aber noch solche Kurven, solche Schrägen, Innenseiten, Außenseiten. Also da kann man relativ komplex Dinge bauen. Wir werden uns auf die rechteckigen Sachen beschränken, damit es nicht zu kompliziert wird. Also wir werden hier nur die Seitenbeschränkungen und diese 90-Grad-Kurven verwenden. Gut, aber zuerst, bevor wir überhaupt richtig loslegen können, müssen wir erstmal verstehen, wie funktionieren Texturen und wie können wir die Sachen dann richtig in unser Projekt mit einbinden. Deshalb fange ich mal damit an, die Assets, zumindest diese zentralen Stücke, wie zum Beispiel hier dieses Asphaltstück oder die Grastextur und so, ins Projekt mit einzunehmen. Und das mache ich, indem ich sie alle in den Asset-Ordner stecke, weil da gehören sie auch hin. Da wollen wir Dirt noch, dann nehmen wir das zentrale Dirt-Stück. Was haben wir noch? Gras. Nehmen wir mal dieses. Hier gibt es zwei Alternativen. Die können wir nachher abwechseln oder zufällig hier reinfummeln. Und es gibt noch Sand. Die anderen Ordner, die es da noch hat, für verschiedene Straßentypen, also Asphalt habe ich jetzt genommen, aber es gibt auch grundsätzlich noch so eine Dirt Road oder mit Sand, wenn wir irgendwo am Strand irgendwo eine Racing-Strecke aufbauen. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf Asphalt. So, damit die Namen ein bisschen sprechender sind, werde ich mal Folgendes machen. Ich werde mal die Sachen noch umbenennen. In weißer Voraussicht. Already exist. Ja, ich habe eben schon mal probiert. Das macht die Sache jetzt natürlich ein bisschen... Ich habe das eben schon mal versucht und bin in der Aufnahme leider gescheitert. Deshalb musste ich das jetzt nochmal machen. Deshalb waren die Texturen jetzt gerade noch da. Ich bin aber noch gar nicht weit gekommen. Ungefähr so weit wie jetzt. Deshalb keine Sorge, ich habe es noch nicht gemacht. Das ist auch für mich jetzt die Premiere. So, Sand, Center und zuletzt noch Asphalt, Center. Ich nenne das deshalb Center, weil wir nachher natürlich noch die Anbauteile oben, unten, links, rechts, an der Ecke und so weiter dazu kriegen. Also das wird noch eine ganze Menge mehr, aber fürs Erste erstmal den Blick da drauf. Gut, wie rendern wir jetzt das Ganze? Bisher hatten wir ja zum Ausmalen von Flächen diesen Solid Color Brush verwendet. Und so, diese Brushes braucht man halt immer dann, wenn man ja, größere Flächen mit Sachen ausmalen möchte. Unter anderem der Vollfarbton, dann gibt es noch ein paar andere Brushes, da können wir mal gucken. Da gibt es zum Beispiel noch den Gradient Brush oder den Image Brush und das ist auch der, den wir gleich verwenden werden. Linear Grading Brush, Radial Grading Brush, also verschiedene Methoden, um Dinge auszumalen. In unserem Fall werden wir jetzt auf ein Image zurückgreifen, weil es ist ja auch ein Image, das wir malen wollen. Da, ich mache das jetzt mal exemplarisch, damit wir das mal mit einem gesehen haben. Ich nenne den Image Brush, initialisiere den und jetzt will der aus irgendeinem Grund eine Image Source von uns. Und Image Source ist im Prinzip jede Art von grafischer Quelle. In unserem Fall ist es ja dieses BMP, das wir, nicht BMP, sondern PNG, das wir da haben. Das heißt, wir brauchen eine Image Source, die wir da reinfummeln. Aber in die Image Source müssen wir jetzt erstmal dieses Bild reinladen. Das Problem an der Image Source ist, dass es eine abstrakte Klasse ist. Da geht es jetzt grundsätzlich nur darum, dass man eine Quelle an grafischen Daten hat. In unserem Fall, wie gesagt, wollen wir ein Bitmap laden und ein Bitmap steht in Form eines Bitmap-Images zur Verfügung. Bitmap-Image ist eine Image-Source und die will einen Pfad zu einem Bild haben. Der Pfad kann grundsätzlich alles Mögliche sein. Das kann im Internet liegen, das Ding. Das kann sonst wo liegen. In unserem Fall möchte ich aber auf eine lokale Ressource zugreifen. Wir haben bisher die Dinger noch nicht so konfiguriert, wie wir das gerne hätten. Standardmäßig stehen sie auf Ressource. Das bedeutet, dass die Sachen mit in die DLL mit reinkompiliert werden. Das möchte ich nicht. Das machen auch die meisten Spiele anders. Die meisten Spiele nutzen das Filesystem als klassisches Organisationssystem, um die ganzen Assets zu organisieren. Das hat den großartigen Vorteil, dass man auch nach dem Kompilieren des Projektes diese Dinge noch nachträglich austauschen kann. Das werden wir in unserem Spiel auch so machen. Ich werde das hier auf Content umstellen und Content bedeutet, leg das mal mit zu der DLL. Und hier kann ich einstellen, unter welchen Bedingungen. Ich stelle hier jetzt standardmäßig Copy if newer ein. Ich kann auch Copy always machen. Das bestimmt eigentlich nur, wann der Compiler das dann entsprechend kopiert. Copy if newer macht Sinn, weil wir das jetzt so schnell nicht mehr austauschen werden. Und sollten wir es mal austauschen, wird es neu kopiert. Ja. Die URI, da mache ich jetzt mal kurz Leerzeichen rein. Ich kompiliere das nochmal schnell, damit ich euch zeigen kann, was nachher daraus wird. Im Debug-Verzeichnis taucht jetzt nämlich neben unserem Tracks-Ordner, den haben wir ja auch angelegt und nach demselben Verfahren die Sachen reingelegt. Jetzt gibt es auch diesen Assets-Ordner. Dort sind jetzt diese Files, die PNGs. Die wollen wir im Prinzip aus diesem Assets-Ordner raus einfach laden. Dazu geben wir hier mal im Prinzip den direkten Pfad ein. Das Problem ist, dass unsere Bitmap-Image hier einen absoluten Pfad haben will, weshalb ich vorher uns den Pfad zusammenfummle. Das mache ich hier mal kurz mit Environment Current Directory. Das ist das Arbeitsverzeichnis unserer Applikation. Kann man darüber streiten, ob das die richtige Variante ist. Erlaubt einem halt, wenn man die Exe von irgendwo anders aufruft, dass man dann auch mit anderen Arbeitsverzeichnissen arbeitet. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Man muss halt darauf achten, dass man es dann richtig aufruft. Current Directory gibt mir, wie gesagt, das aktuelle Arbeitsverzeichnis. Ich kann also hier das hier kombinieren mit Assets. Was hatten wir denn da? Nehmen wir mal Dirt Center. PNG. So, das wird dann hier geladen. Obwohl, wenn ich das hier so richtig sehe, da ja immer alles in Assets liegt, machen wir hier schon mal ein bisschen Kosmetik. Combine. Nein, nicht Manipulate, bla bla bla. Da gibt es eine Combine-Methode, die würde ich gerne benutzen. Nicht? Mache ich hier gerade was falsch? Path. Punkt. Ist Path hier was anderes als das, was ich haben will? Es ist natürlich was anderes. Ich hätte gerne System.io, glaube ich. Path. Combine. Ja, das hätte ich hier gerne gehabt. Da kann man verschiedene Pfadfragmente miteinander kombinieren. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, das aktuelle Verzeichnis und hänge da schon mal Assets hinten dran. Und dann haben wir das schon mal hier drin. Mist. Und dann brauchen wir das hier nicht jedes Mal angeben. So, ich werde exemplarisch jetzt mal versuchen, das hier unten auszugeben, bevor wir das hier verwursteln, weil man muss beim Image Source noch ein bisschen was aufpassen. Da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten zu beachten, sag ich mal. Oder zu beachten ist vielleicht übertrieben, weil eigentlich kann man da ziemlich coole Sachen machen damit. Wir werden jetzt mal diesen Image Brush, wir laden den übrigens hier jedes Mal bei jedem On-Render. Also wir sollten die an zentraler Stelle nachher irgendwie gemeinsam laden. Malen wir das mal kurz hier unten, da haben wir ja diesen Drawing-Kontext und hier können wir Draw Rectangle. So. Im Prinzip das, was wir ja hier auch schon gemacht haben mit dem Brush. Nur, dass wir jetzt hier nicht so eine Solid Color Brush nehmen, sondern in dem Fall den Image Brush. Einen Pen haben wir nach wie vor nicht. Und ein Rectangle, das nehmen wir jetzt einfach mal hardcoded, damit man mal sieht, was da so passiert. So. Schauen wir mal, was passiert. Yay, das funktioniert schon gut. Das ist unser Rechteck, das wir hier gerade gemalt haben. Und wie man hier schon sieht, das Ding ist jetzt 100x100x100 groß. Die ursprüngliche Textur hat aber, da muss ich jetzt mal nachschauen, 128, ja, okay. Das ist mir jetzt ein bisschen zu nah an dem eigentlichen Größe, weil ich wollte eigentlich ein bisschen auf das Thema Verzerrung raus. Machen wir das mal ein bisschen merklich größer. Und stellen jetzt fest, dass unsere Textur an der Stelle jetzt einfach groß skaliert wird. So, da habe ich jetzt einfach weiter gelabert. Muss jetzt mal einen kleinen Cut setzen. Die Folge ist nämlich leider zu Ende. Ich nehme jetzt einfach im Anschluss, weil ich so euphorisch bin, die nächste Folge direkt auf. Und dann gucken wir uns an, wie wir das Ganze dann auch systematisch auf unser ganzes Spielfeld bringen. Okay, also dann, ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wie es so schön heißt, oder Sternchen oder so, damit man auch sieht, dass ihr das anschaut und gut findet. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder zu der 8. Folge Casual Racer. Bis dann.